Der FTS-Cast vom Campus Germersheim.
Ja, hallo liebe Studis und herzlich willkommen zur 22. Folge des FTS-Cast. Ich sitze hier in meinem Zimmer in Germersheim und denke mir aktuell, welche Kurse ich in meinem mittlerweile vierten Semester belegen werden. Klar, die 6 Dolmetschkurse sowieso, führt kein Weg dran vorbei, aber was noch? Viele studieren wie ich den Doppelmaster und überlegen sich, für welche MAT-Kurse der MAKD überhaupt noch Kapazitäten übrig lässt, sozusagen. Heute sprechen wir über eine Möglichkeit, die es in diesem Umfang und in dieser Form am FTSK noch nie gegeben hat, nämlich die Projektwoche am FTSK, die im kommenden Semester vom 25. bis zum 29. Mai stattfinden wird. Und heute haben wir einige Dozierende eingeladen, uns mehr über die Kurse, die im Rahmen dieser Projektwoche angeboten werden, zu erzählen. Das Angebot der Projektwoche im Mai richtet sich natürlich nicht nur an Studierende im Master, natürlich auch an Studierende im Bachelor. Ich freue mich also schon gleich mehr darüber zu erfahren. Ich darf zunächst unsere heutigen Gäste begrüßen. Frau Hansen-Scherrer, die Prodekanin unseres Fachbereichs und Professorin für englische Sprach- und Übersetzungswissenschaft, und Herr Dr. Schäfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Center for Translation and Cognition, die zwei Hauptorganisatoren der Projektwoche. Frau Hansen-Scherrer, Herr Schäfer, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Im Anschluss Frau Makarska, Professorin für polnische Sprach-, Kultur- und Translationswissenschaft. Schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo, guten Tag.
Frau Dr. Dingfelder-Stone, Leiterin der Fachgruppe Dolmetschen, wird uns heute über ihr Dolmetschprojekt erzählen, welches sich ausnahmsweise nicht an den MAKD richtet, sondern an den Bachelor. Hallo, Frau Dingfelder-Stone.
Ganz genau, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Susanne Hagemann ist Leiterin der Fachgruppe Übersetzen und tätig im Arbeitsbereich Interkulturelle Germanistik. Herzlich willkommen beim FTS Castro Hagemann.
Hallo zusammen.
Frau Sibylla Wolfgarten ist im Arbeitsbereich Türkisch tätig und koordiniert das Fach Türkisch als Fremdsprache. Schön, Sie hier beim FTS Cast begrüßen zu dürfen.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Und schließlich Herr Markus Wiedmann, tätig im Arbeitsbereich Englische Sprache und Übersetzungswissenschaft und wiederkehrender Gast beim FTS Cast. Hallo.
Hallo.
Gut, Frau Hansen-Scherrer, Herr Schäfer, erzählen Sie uns mal, was genau ist die Projektwoche und wie entstand diese Idee?
Ja, was die Projektwoche ist, da werden wir gleich genauer drauf eingehen. Die Idee entstand vor einiger Zeit, als wir, Moritz Schäfer und ich, an einem Workshop teilgenommen haben, den der Vizepräsident Jolie, Vizepräsident für Studium und Lehre, organisiert hat in Mainz. Und bei dem Workshop ging es um innovative Lehre. Und da hat eine Vertreterin der TH Köln deren uniweite interdisziplinäre Projektwoche vorgestellt. Und wir kamen dann mit dem Vizepräsidenten ins Gespräch und haben überlegt, ob das auch für die Uni Mainz eine tolle Idee wäre, und waren uns einig, das ist eine tolle Idee, ist aber natürlich uniweit sehr schwierig umzusetzen. Und deshalb haben wir uns gedacht in Germersheim, Mensch, wir sind interdisziplinär, wir haben tolle Ideen, wir arbeiten auch schon in Projekten. Lass uns das doch mal für uns als Pilotprojekt für die JGU probieren. Ja, Moritz, willst du zum Problembasierten noch was sagen?
Ja, und vielleicht auch zum Format der Woche als konzentrierter sozusagen Input und Output und so weiter. Also wir haben einfach gedacht, dass die Arbeit über das Semester hinweg natürlich sehr produktiv ist, aber dass man einfach nochmal ganz anders zusammenarbeiten kann. Und dass der Fokus liegt hier auf zusammen. Das heißt, es ist theoretisch möglich, eben mit Kollegen und auch Kommilitonen zusammenzuarbeiten, mit denen das im normalen Ablauf der, sozusagen im Semester, im normalen Betrieb weniger möglich ist, weil dann Stundenpläne sozusagen verglichen werden müssen und so weiter. Und das ist höchst komplex, wenn man da mit vielen zusammenarbeiten möchte. Und über eine Woche hinweg lässt es sich einfach sehr, sehr intensiv arbeiten. Und darauf freuen wir uns sehr. Und ich glaube, auch die Studierenden werden davon einen großen Nutzen ziehen, weil man einfach sehr intensiv über einen sehr kurzen Zeitraum sehr viel schaffen kann. Also ich habe in der Vergangenheit auch an Workshops, die über 6 Wochen gingen, gearbeitet. Und das ist einfach sehr produktiv. Und sozusagen, was das problembasierte Lernen angeht, haben wir gedacht, das ist ein Format, das sich für diese intensive Woche sehr eignet, weil die Dozierenden sozusagen einen relativ begrenzten Input liefern können, die Werkzeuge und auch die Probleme, die dann von den Studierenden mehr oder weniger selbstständig gelöst werden können. Und gerade da bietet sich so eine intensive Zusammenarbeit an, da man dann auch sehr, sehr, sehr gut in Gruppen arbeiten kann und natürlich auch sehr eng betreut wird von den Dozierenden, aber einfach, ja, das bietet sich in diesem Format wirklich sehr an.
Also quasi das Problem-Based Learning als pädagogisches Konzept im Gegensatz zum Frontalunterricht. Wie kann man sich die Kurse vorstellen? Was bedeutet konkret Problem-Based
in dem Rahmen? Also konkret sieht das so aus oder kann es so aussehen. Da ist natürlich jeder frei, das so auszulegen, wie er möchte. In dem traditionellen Konzept ist natürlich sozusagen der Dozent zentral oder die Dozentin zentral, was die Wissensvermittlung angeht. Im problembasierten Lernen ist es die Aufgabe der Dozierenden eher nur sozusagen die Werkzeuge, den Hintergrund zu liefern, um Probleme, die definiert werden, lösen zu können. Das heißt, den Studierenden wird ein Werkzeug in die Hand gegeben, dass sie mehr oder weniger selbstständig dann lösen. Und das bedeutet, dass die Studierenden natürlich auch sehr viel mehr Ownership übernehmen, das heißt sehr viel mehr sozusagen sich als Teil des Ganzen verstehen und selbstgesteuert und unabhängiger arbeiten, als das vielleicht in einem sehr frontalen, sagen wir, Vorlesungsstil der Fall ist. Ne? Das heißt, man lässt sich nicht berieseln, sondern man bekommt Werkzeuge in die Hand, mit denen man Probleme lösen oder zumindest versuchen kann, das sozusagen die Probleme tatsächlich zu lösen, ist gar nicht so wichtig. Der Hauptfokus liegt bei dem problembasierten Lernen eher auf dem Lösungsweg. Also ob dann eine Lösung gefunden wird für das Problem, ist sekundär. Aber die Fähigkeit, Probleme zu definieren und Wege zu finden, und das kann zum Beispiel auch bedeuten, in diesem Bereich weiß ich nichts. Das heißt, um dieses Problem zu lösen, brauche ich ein gewisses Wissen oder brauche Werkzeuge, die ich nicht habe. Wie finde ich die? Ja. Und da ist die Transferleistung natürlich auch stark im Vordergrund.
Ja, das klingt sehr interessant. Eine andere Frage, Frau Hansen-Scherer, jetzt auch vor dem Hintergrund des digitalen Sommersemesters. Meinen Sie, dass sich eben dieses Problem-Based Learning sich eignet für das digitale Format oder gibt es da eventuell sogar Vorteile oder Nachteile?
Ja, zum Digitalen. Wir hatten die Projektwoche eigentlich schon fürs letzte Wintersemester geplant und haben dann wegen der digitalen Lehre überlegt, ist das so ideal? Wollen wir das wirklich machen? Sind da alle motiviert genug? Nachdem wir jetzt entschieden haben, dass auch das Sommersemester digital sein wird, haben wir gesagt, nein, wir wollen nicht länger warten. Das ist so ein tolles Konzept. Unsere Dozierenden freuen sich drauf. Ich hoffe, dass die Studierenden sich drauf freuen und daran teilnehmen. Wir wagen das jetzt einfach mal. Zum einen denke ich, dass es Vorteile haben kann. Ja, ich glaube, dass wir mittlerweile genug Erfahrung haben, in kleinen Lerngruppen auch digital zusammenzuarbeiten. Das simuliert eigentlich auch den Alltag eines Übersetzers. Ne? Oft ist es so, dass sich Übersetzer auch digital zusammenschließen oder mit Revisoren digital austauschen, sodass man in den praktischen Übersetzungsprojekten hier schon sehr viele Soft Skills, Kommunikationsfähigkeit, Absprachen und so weiter lernen kann, die man tatsächlich auch für später braucht. Was die Forschung angeht, die forschungsbasierten Projekte, auch hier haben wir digitale Methoden und können das wunderbar auch in dieser virtuellen Umgebung umsetzen. Natürlich hat es aber auch Nachteile. Wir hoffen nichtsdestotrotz, dass je nach Verlauf der Pandemiesituation, man sich vielleicht auch in kleinen Gruppen auf dem Campus wieder treffen kann Ende Mai, so dass man beides miteinander kombinieren kann. Das wäre die ideale Konstellation.
Ja, das ist tatsächlich ideal und das wünschen wir alle, dass es auch so möglich sein wird. Gut, soweit zum Allgemeinen. Vielen Dank. Kommen wir doch mal auf konkrete Projekte. Dazu würde ich zuerst Frau Dingfelder-Stone bitten, Ihr Projekt vorzustellen und eventuell auch den Kontext genau zu präzisieren, weil es findet ja sowohl auf Niederländisch, also der Titel zumindest, wenn man diese Broschüre öffnet, ist sowohl auf Niederländisch als auch auf Englisch. Was hat es da auf sich, Frau Dingfelder-Stone?
Genau, das ist tatsächlich so. Das ist ein Projekt, was Frau Heiß und ich zusammen anbieten. Frau Heiß arbeitet ja in der niederländischen Abteilung und ich in der englischen Abteilung im Dolmetschen. Aber für uns beide, Frau Heiß ist ja auch in der englischen Abteilung tätig und Niederländisch ist so meine Herzenssprache, die aber in meiner Lehre wenig vorkommt. Und insofern, als es dann die Möglichkeit gab, sowas zu zweit zu unterrichten und auch fächerübergreifend zu unterrichten, haben wir uns gleich gedacht, na, das wäre doch super, wenn wir da unsere Sprachen poolen können und einfach mit drei Sprachen mal arbeiten können. Und dann wirklich auch beide Sprachen mitbringen können. Wobei ich dazu sagen muss, die Studierenden müssen natürlich nicht beide Sprachen mitbringen. sondern da reicht es, wenn Sie entweder Englisch oder Niederländisch mitbringen. Wir nehmen natürlich auch gerne alles, was beides kann. Gar keine Frage, freuen wir uns. Aber es ist überhaupt nicht notwendig, dass man beide Sprachen mitbringt, sondern wir werden schauen, dass wir das zum Teil in der Gruppe machen, dann eben zum Teil auch in einzelnen Gruppen und dann da wieder die Erfahrungen austauschen. Aber wir freuen uns einfach drauf, das mit unterschiedlichen Sprachen mal zu kombinieren. Wir werden, oder es ist angesiedelt auf BA-Ebene, so ein bisschen im Rahmen des klassischen, eine Kombination der klassischen Dolmetsch-Propädeutika, in diesem Fall der Konsekutiv-Propädeutika, aber mit dem neuen Fokus Dolmetschen im Gemeinwesen dazu kombiniert. Sodass es also darum geht, auf BA-Ebene, dass wir uns unterschiedliche Formen des Konsekutiv-Dolmetschens anschauen, also darüber sprechen, wo man konsekutiv dolmetscht, ob bei Konferenzen, bei Verhandlungen, im Gemeinwesen, aber dann eben auch darüber nachdenken, wie diese einzelnen Settings beeinflussen, wie ich als Dolmetscherin auftrete, welche Rolle ich habe, welchen Spielraum ich habe, welche Entscheidungen ich treffe. Das ist das eine, das ist zum Teil dann ein bisschen theoriebasiert natürlich auch, aber mir ist dieser praktische Fokus sehr wichtig, dass wir eben schauen, wie kann man über verschiedene Szenarien das auch praktisch erfahren und selber merken, wo sind die Grenzen, wo habe ich Schwierigkeiten, woran liegt das, wie gehe ich damit um, welche Strategien brauche ich da und kann ich da anwenden. Und dafür war die Projektwoche einfach jetzt eine ideale Möglichkeit zu sagen, wir nehmen ganz unterschiedliche Kurse, unterschiedliche Sprachen und eben auch zwei Dozenten, die, Moritz hat es ja eben schon ein bisschen gesagt, im normalen Korsett vielleicht nicht ganz so einfach zusammenfinden können für solche Kurse und nutzen die Chance, das dann jetzt so anzubieten.
Glauben Sie, dass gerade in dieser Projektwoche quasi die Vereinigung zwischen Konferenzdolmetschen und Community Interpreting, wie es auch im Titel steht, quasi als Experiment sein könnte? Oder ist es auch relevant für vielleicht Studierende im Bachelor, die schnuppern wollen, um später im MAKD zu studieren?
Es ist absolut relevant für Studierende, die schnuppern wollen, egal was sie im MAKD machen wollen. Also ob sie nun im Gemeinwesen im MAKD oder im Fachdolmetschen weitermachen möchten, ob sie im MAT oder ob sie im MAKD weitermachen oder wie auch immer unsere Masterstudiengänge in Zukunft aussehen werden. Auch das ist ja im Moment noch gar nicht so ganz genau klar. Aber ich denke, das ist eine wunderbare Möglichkeit, ins Dolmetschen reinzuschnuppern und Grundlagen für eine Dolmetschkompetenz zu legen und gleichzeitig einfach über unterschiedliche Dolmetsch-Settings nachzudenken. Das muss in dem Moment, glaube ich, noch gar nicht so streng getrennt werden, sondern gerade in diesem ersten Erfahren dessen, was Dolmetschen ist, hilft es einfach zu wissen, in unterschiedlichen Settings brauche ich vielleicht unterschiedliche Strategien, habe ich unterschiedliche Rollen. Aber ob man das nun so klar benennen muss, das weiß ich gar nicht. Das lag hier jetzt einfach an der Modulzuordnung, dass das von hier und von da, von links und von rechts quasi eingespeist wurde und deswegen dann entsprechend auch im Titel sich abbildet. Ich glaube aber, dass viele der Dinge, die dort unterrichtet, erfahren, gelernt werden, entwickelt werden, einmal für das Dolmetschen vielleicht relevant sind, für die Grundkompetenzen, aber auch darüber hinaus. Also wer Dolmetschen übt, trainiert ja im Idealfall ganz unterschiedliche Kompetenzen. Das ist die kommunikative Kompetenz, aber auch die Präsentation. Wie präsentiere ich kompetent und überzeugend? Ich trainiere mein Gedächtnis. Ich lerne, Subtext zu verstehen und einzuordnen, Redebeiträge zu analysieren, die Ausdrucksfähigkeit zu stärken. Ich lerne auch, wie ich vielleicht Dinge, das Gehörte gut strukturieren kann, vielleicht auch gut notieren kann. Und das sind alles Fähigkeiten, die ja nicht für das Dolmetschen nur einen Mehrwert bieten, sondern weit darüber hinaus, dass es auch Fähigkeiten sind, die zum Beispiel bei einer Eignungsprüfung MAKD sicherlich nicht schaden. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube nicht, dass es darauf begrenzt ist.
Genau, da haben wir die Hintertür zum MAKD. Eine letzte Frage, Frau Dingfelder-Stone. Sie schreiben in der Beschreibung auch, dass Sie über ethische Fragen diskutieren möchten in Ihrem Kurs. An welche Fragen dachten Sie da?
Das das wird sich im Prinzip aus der Arbeit selber entwickeln. Also wir werden arbeiten mit unterschiedlichen Szenarien und werden dafür auch durchaus auf Dinge zurückgreifen, die wir in der Vergangenheit unterrichtet haben auf unterschiedliche Kurse. Also ich weiß, Frau Heiß hat lange Zeit das Verhandlungsdolmetschen Englisch unterrichtet und hat da zum Beispiel als Szenario, ich glaube, semesterlang meinen Mann geheiratet und mein Auto verkauft. Ich bin ganz dankbar, dass es nicht andersrum gelaufen ist. Das wären solche Szenarien, mit denen man dann durchaus auch in einem solchen Kurs arbeiten kann. Und je nachdem, in welchem Szenario ich bin, habe ich als Dolmetscher oder Dolmetscherin vielleicht noch eine ganz andere Verantwortung. Also wenn ich bei einem Kindergartengespräch dolmetsche, dann ist es ein Unterschied, ob ich dort als professionelle Dolmetscherin oder als aushelfendes Elternteil tätig bin. Und da habe ich selber auch schon erfahren, dass man da manchmal in ganz komische Rollen kommt, wenn ein Lehrer einen anspricht, für jemanden zu dolmetschen, das Kind aber vielleicht in irgendeiner Form in Schwierigkeiten ist und ich dann gucken muss, wie gehe ich damit um, wie formuliere ich das, wo stehe ich dann als Dolmetscherin da, in einem Kontext, in dem ich vielleicht nicht als professionelle Dolmetscherin hinzugerufen wurde. Und andererseits gibt es Kontexte, in denen ich auch als professionelle Dolmetscherin einen größeren oder einen kleineren Handlungsspielraum habe. Gerade in rechtlichen Fragen ist der vielleicht ein bisschen kleiner. In anderen Szenarien muss ich mir überlegen, ob ich nicht die Freiheit haben muss, auch als Kulturmittler mehr aufzutreten oder mehr mich vor meinen Kunden zu stellen und ihnen entsprechend zu schützen. Aber welche Szenarien das nun im Endeffekt sind und wie ich da als Dolmetscherin oder Dolmetscher auftrete, das sollen ja dann die Studierenden in dem Projekt selber herausfinden. Deswegen will ich da gar nicht so viel verraten.
Genau, das sollen Sie ja selbst herausfinden, wenn Sie dann am Kurs teilnehmen. Gut, vielen Dank, Frau Dingfelder-Stone, für die Präsentation. Das klingt alles sehr interessant. Dürfen auch Masterstudierende teilnehmen?
Das haben wir tatsächlich noch gar nicht so genau besprochen. Das liegt zum einen daran, dass wir im Moment noch gar nicht gut abschätzen können, wie überhaupt das Interesse ist, wie die Teilnahmezahlen sein werden. Also wir werden uns, gerade was das Dolmetschen im Gemeinwesen angeht, ja auch sprachübergreifend noch sehr genau abstimmen. Und da wird das sicherlich auch noch zur Sprache kommen. Also das kann ich jetzt im Moment tatsächlich noch gar nicht so ganz genau sagen. Müssen wir mal abwarten.
Ja, wir warten einfach ab, wie es dann auf Jogustine letztendlich erscheint. Super. Als nächstes haben wir den Kurs Der Nutzen von Tandemarbeit in Translationsprozessen, Tourismusübersetzungen, Türkisch-Deutsch, der von Frau Wolfgarten angeboten wird. Frau Wolfgarten, erzählen Sie uns etwas über Ihr Projekt.
Ich möchte erstmal sagen, dass der Kurs ja gemeinsam von Susanne Hagemann und mir angeboten wird. Also das wird eine Übung im Bachelor umfassen und eine Übung im Master. Und wir haben durch die Öffnung des neuen Fachs Türkisch als Fremdsprache im Bachelor Sprache, Kultur und Translation und eben auch den seit 2008 bestehenden Masterstudiengang Türkisch als Grundsprache oder das Fach Türkisch als Grundsprache, haben wir verschiedene sprachbiografische Potenziale erkannt, die wir genau in so einem Projekt nutzen und bündeln können. Das heißt, wir haben also auf der einen Seite im Masterkurs Studierende, die aus der Türkei sich für einen Master beworben haben, aber mit natürlich sehr guten Deutschkenntnissen kommen. Wir haben aus Deutschland Studierende, die sich mit sehr guten Türkischkenntnissen für den Master bewerben, aber hier in Deutschland sozialisiert sind. Das heißt also, Türkisch ist jetzt nicht unbedingt Bildungssprache. Und wir haben eine dritte Studierendengruppe, die eben Türkisch als Fremdsprache studiert, wobei diese sich auch wieder in zwei Gruppen teilt, nämlich diejenigen, die Türkisch ohne Vorkenntnisse begonnen haben im letzten Semester und diejenigen, die Türkisch als Familiensprache mitbringen. Wobei, und wir sagen hier eben auch ganz bewusst Familiensprache, weil das bedeuten kann, dass sie die Sprache recht gut beherrschen, weil sie in verschiedenen Bereichen sich des Türkischen bedienen, also auch mit Türkisch kommunizieren. Oder es kann eben auch sein, dass die Türkischkenntnisse sehr ja, sich auf ganz, ganz bestimmte Bereiche begrenzen. Und da haben wir eben dieses Potenzial erkannt, wo wir ein wunderbares Tandem-Projekt starten können, wo wir einfach schauen können, wie man mit Tandem-Arbeit verschiedene Übersetzungsprozesse unterstützen kann. Ja, also wenn wir jetzt auf das problembasierte Lernen uns, also wenn wir davon ausgehen, dass wir also den Studierenden die Möglichkeit geben wollen, in Kombination mit einem entsprechenden Tandempartner, einer entsprechenden Tandempartnerin, ein Übersetzungs- oder eine Übersetzungsaufgabe anzugehen, dann haben wir hier ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die wir auch ausprobieren wollen. Also Tandemarbeit ist ja auch auf der anderen Seite keine neue Arbeitsweise. Also in der Fremdsprachendidaktik wird das ja schon sehr lange immer wieder gemacht und auch ausprobiert. Aber was Susanne Hagemann und ich dabei auch ja von ganz zu Beginn uns überlegt haben, ist, dass wir diese Tandemarbeit ja strukturieren und eben auch begleiten. Also nicht einfach sagen, jetzt macht mal hier ein Tandem und tauscht euch aus und helft euch gegenseitig, sondern wir haben also gleichzeitig auch vor, neben der Bearbeitung oder eben im Zusammenhang mit der Bearbeitung der verschiedenen Übersetzungen, dass die Studierenden auch die Möglichkeit haben, gemeinsam darüber nachzudenken, wie man mit welchen Strategien man an eine Übersetzung herangeht.
Das ist sehr interessant, weil Ihre beide Kurse haben ja legen den Fokus auf dieses Zusammenarbeit im Tandem. Warum ist das relevant überhaupt in unserem, also was ist der pädagogische Mehrwert von einer Tandemarbeit, sowohl in Fremdsprachen jetzt konkret, Deutsch-Türkisch oder auch allgemein?
Naja, zum einen ist es so, dass wir natürlich mit diesem Projekt die Teamarbeit fördern wollen, die ja auch wiederum einen großen Teil des Alltags der ÜbersetzerInnen, der professionellen ÜbersetzerInnen auf dem Markt ausmachen. Und wollen nochmal auch eine ja praktische Situation schaffen, in denen Studierende eben ganz intensiv im Team zusammenarbeiten und selber eben dann auch erkennen, also wie kann ich dieses Tandem oder diese Tandem-Situation nutzen und wie funktioniert es vielleicht aber auch weniger gut. Also das ist tatsächlich auch etwas, was wir mit den Studierenden in dieser Projektwoche gemeinsam herausfinden wollen.
Eine andere Frage: Was für Textsorten übersetzen Sie? Also Tourismus ist ja ein sehr breit gefächertes Feld. Wird es ja Bars in Izmir sein, die irgendwelche Broschüren quasi als Werbung stellen? Oder was werden das für Texte sein?
Das sind tatsächlich auch unterschiedliche Texte. Wir haben uns bewusst für den Bereich Tourismus entschieden, weil es eben ein so breites Spektrum bietet und weil wir ja seit Jahren auch schon das Tourismusmodul in Germersheim haben, wo eben die ein oder anderen Projekte auch durchgeführt werden und haben mit der Entscheidung auch ermöglichen können, dass eben auch Studierende, die jetzt Türkisch nicht als eine Sprache in Germersheim derzeit studieren, aber die Sprache vielleicht auch von zu Hause aus mitbringen, denen wollen wir eben auch die Möglichkeit geben, dass sie sich mit ihren Türkisch-Kompetenzen in so einem Projekt einmal einbringen können. Also es gibt ja einige Studierende, die bereits schon kurz vor dem Abschluss des Bachelors stehen oder des Masters stehen, bringen Türkisch von zu Hause mit und studieren aber Englisch, Französisch, Spanisch oder vielleicht auch eine andere Sprache. Also da gibt's ja die unterschiedlichsten Sprachkombinationen. Gleichzeitig haben wir auch Studierende, die Türkisch als dritte Fremdsprache jetzt im Nachhinein noch dazugenommen haben, wo das ein ähnlicher Fall ist. Und ja, also Tourismus ist immer aktuell. Also wir gucken, es wäre eine Überlegung zu schauen, ob man tatsächlich eine Broschüre für ein Museum in Mersin übersetzen lässt, ob das tatsächlich jetzt noch von den Vorbereitungen her möglich ist. Das kann ich derzeit leider noch nicht sagen. Ja, ansonsten ist zu sagen, dass es eben sich um verschiedene Texte handelt, die sowohl für Orte in der Türkei relevant sein können, die aber auch für Orte hier in Deutschland relevant sein können, weil wir eben auch zwar den Fokus auf die Sprachrichtung Türkisch-Deutsch haben, aber natürlich auch die ein oder andere kleinere Übersetzung ins Türkische durchführen lassen wollen.
Ja, Tourismus ist immer relevant, wie Sie gesagt haben. Vor allem, weil wir ja auch wieder ins Ausland fliegen wollen, hoffentlich im Sommer. Frau Hagemann, Sie legen den Fokus Ihres Kurses auch auf die Tandemarbeit. Aber Sie behandeln keine Tourismustexte. Wie unterscheidet sich da Ihr Kurs von dem von Frau Wolfgarten?
Wir reden jetzt von dem Projekt Übersetzen im Tandem, oder? Denn ich biete ja auch einen Kurs an in dem gemeinsamen Projekt von Sibylla Wolfgarten und mir. Ich biete im, in Anführungszeichen, Wolfgarten-Projekt die Masterübung an für Studierende mit Türkisch als Grundsprache und für andere Masterstudierende, die gut Türkisch können und natürlich auch gut Deutsch. Und gut, Sie hatten vorhin nach den Textsorten gefragt. In der Masterübung behandelt man natürlich auch etwas anspruchsvollere Texte als in der Bachelorübung, wo manche Studierende gerade erst anfangen mit der Translationskompetenz. Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, aber mir schwebt für meine Gruppe unter anderem vor, ein Ausschnitt aus einem wissenschaftlichen Artikel, interessant für die türkischen Satzkonstruktionen beispielsweise und etwas, womit vermutlich Bachelorstudierende in einer Frühphase überfordert wären. Es gibt auch den einen oder anderen ganz interessanten Wikipedia-Artikel in der türkischen Wikipedia, der entweder noch nicht in der deutschen Version existiert oder wo die deutsche Seite sehr, sehr kurz ist. Also das sind zwei Texte, die ich auf jeden Fall machen möchte, beziehungsweise zwei Textsorten, Entschuldigung. Wie viel mehr Texte ich noch speziell für die Mastergruppe nehmen kann und wie viele vielleicht unsere beiden Gruppen gemeinsam bearbeiten, das lässt sich im Vorfeld noch nicht sagen, weil wir abwarten müssen, wie die Konstellationen überhaupt sind, die Sprachprofile von denen, die sich anmelden. Okay, das als kurzer Nachtrag zu dem Projekt Türkisch-Deutsch. Dann die andere Projektveranstaltung, die ich anbiete, hat natürlich ebenfalls Tandem im Titel, Übersetzen im Tandem. Das, okay, der Berührungspunkt liegt natürlich in der Untersuchung vom Tandem, aber die Übung Übersetzen im Tandem hat ein anderes Zielpublikum und auch teilweise ein anderes Erkenntnisinteresse. Anderes Zielpublikum insofern, als es nicht festgelegt ist auf ein bestimmtes Sprachenpaar, sondern da sind Studierende mit schlechthin jeder Sprachenkombination willkommen. Und das Erkenntnisinteresse bei dem Projekt Türkisch-Deutsch, Sibylla, ich weiß nicht, inwieweit du mir da zustimmen würdest, aber ich würde sagen, da liegt unser Erkenntnisinteresse gleichermaßen auf der Studierenden- und auf der Dozierendenperspektive. Wir möchten wissen, im Projekt Türkisch-Deutsch, wie funktioniert es für die Studierenden? Gleichzeitig möchten wir aber selbst auch drauf schauen, weil wir zufällig beide Sprachen können und sagen können, inwieweit stimmt unsere Wahrnehmung dieser Prozesse und ihrer Produkte mit der Wahrnehmung der Studierenden überein? Gibt es irgendwelche Diskrepanzen irgendwo?
Absolut.
Also gleichermaßen beides. In dem Projekt Übersetzen im Tandem liegt die Perspektive deutlich stärker auf den Studierenden. Es spielen Faktoren mit rein, wie im türkischen Projekt auch, so die, man könnte von Tandem-Modi sprechen. Es ist ja nicht damit getan, dass man Studierende zusammensteckt und sagt, jetzt arbeitet mal zusammen. Was machen die dann genau? Man kann den Studierenden sagen, übersetzt Texte getrennt, dann setzt euch zusammen und macht aus euren verschiedenen Entwürfen ein schönes gemeinsames Endprodukt. Man kann sagen, okay, die Person, die in die Fremdsprache übersetzt, die soll mal eine Übersetzung machen, die andere geht her und korrigiert. Man kann auch sagen, hier ist der Text, setzt euch beide zusammen, lest den Text gemeinsam und entwickelt gemeinsam eine Übersetzung, die funktioniert. Also das sind ganz unterschiedliche Prozesse, denke ich, von denen wir ausgehen. Und das ist etwas, was in beiden Projektveranstaltungen eine Rolle spielt. Was mich dann aber auch noch interessiert, Und da ist es natürlich sehr interessant, Studierende mit verschiedenen Sprachenkombinationen zu haben. Welche Faktoren wirken sich eigentlich positiv auf die Tandemlehre aus und welche negativ? Ja, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Relation zwischen der Anzahl von grundsprachlichen und fremdsprachlichen Studierenden. Ja, es gibt Kurse, da ist die Anzahl einigermaßen ausgewogen. Es gibt Kurse, da ist sie extrem unausgewogen. Beispielsweise, wenn man eine Übersetzungsübung fürs Sprachenpaar Englisch-Deutsch gibt, es sind sehr, sehr, sehr viel mehr Studierende mit Fremdsprache Englisch als mit Grundsprache Englisch dabei. Hat das etwas damit zu tun, ob Tandemsituationen funktionieren oder nicht? Die Sprachkompetenz natürlich. Ich habe mich auch mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht über Tandemlehre. Da sagten ein paar, ja, ach, Tandemlehre, das funktioniert, klasse. Aber natürlich, das Sprachniveau muss ungefähr gleich sein. Was es natürlich nicht immer ist und wir haben keine Möglichkeit, das zu erzwingen. Gut, didaktisches Konzept der Dozierenden, denke ich, spielt auch eine Rolle. Wenn man authentische Projekte durchführt, also Übersetzungsprojekte, wo die Endprodukte außerhalb vom Hörsaal verwendet werden, dann ist die Versuchung natürlich groß, dass man die grundsprachlichen Studierenden, also diejenigen, die die Zielsprache als Grundsprache haben, darauf ansetzt, dass sie die Übersetzung der Studierenden, die in die Fremdsprache übersetzen, korrigieren. Ist das gut für die Studierenden, auch für die Grundsprachlichen? Wollen die das ganze Semester nur korrigieren? Möchten sie vielleicht auch mal selber übersetzen? Also sowas spielt eine Rolle dabei. Dann natürlich auch Fähigkeit zur kritischen Selbsteinschätzung. Ich sage in meinen Übersetzungsübungen normalerweise den Studierenden, wenn sie in die Fremdsprache übersetzen, sollen sie bitte die Übersetzung muttersprachlich korrigieren lassen. Einfach damit ich in der Veranstaltung nicht über diese ganz grundlegenden typischen Lernerfehler reden muss. Ich meine, es hat seine Berechtigung, drüber zu reden, aber doch bitteschön nicht in der Masterübung zur translatorischen Kompetenz. Ja, da würde ich meine Zeit gerne auf was anderes verwenden. Gut, dann bringen die Leute also Übersetzungen, die, wie sie mir versichern, muttersprachlich korrigiert sind. Dann finde ich auf einer Seite noch 10 offensichtliche Sprachkompetenzfehler. Oder wir stoßen auf eine Formulierung, diskutieren die. Wir einigen uns bei der Diskussion drauf. Na, ist vielleicht nicht so optimal. Wer hat eine andere Idee? Dann bespricht man etwas. Es besteht Konsens in der Gruppe. Das ist eine schöne Lösung. Und die Übersetzerin sagt empört, genau das hatte ich vorher. Und meine Muttersprachlerin sagte, so kann man nicht sagen. Ja, also die Fähigkeit, seine eigenen, insbesondere muttersprachlichen Kenntnisse auch mal zu hinterfragen, zu überprüfen. Auch das, denke ich, spielt beim Erfolg oder Misserfolg von Tandemlehre eine Rolle.
Eine kurze Frage, Frau Hagemann. Ist Tandemarbeit relevant für, sage ich mal, wenn unsere Studierende ihr Studium abgeschlossen haben und auf dem Übersetzermarkt arbeiten?
Eine Variante von Tandem auf jeden Fall, nämlich die Überprüfung und Korrektur von Übersetzungen, die Revision. Ja. Nach dem Vier-Augen-Prinzip, wer nach der Übersetzungsnorm arbeitet, muss korrigieren lassen. Wenn man in die Fremdsprache übersetzt, kriegen die Leute oft auch am Fachbereich beigebracht, dann müsst ihr das auf jeden Fall durchlesen lassen und muttersprachlich korrigieren lassen. Meiner Meinung nach kommt es auch drauf an, was das für ein Text ist und was damit passieren soll. Aber also das ist auf jeden Fall, denke ich, relevant. Die Situation, dass man zweimal getrennt übersetzt und dann eine gemeinsame Version macht, kenne ich auch aus meiner eigenen Übersetzungspraxis bei internationalen Umfragen. Ich übersetze relativ regelmäßig Umfragen und da ist es so, dass parallel normalerweise 3 Übersetzungen angefertigt werden und dann bespricht man die. Und erstellt daraus eine gemeinsame Version. Ich denke, das ist eher eine Nische, aber es kommt auch vor. Und die gemeinsame Entwicklung, ich denke, es ist eine ähnliche Konstellation wie Parallelübersetzungen. Es ist natürlich ein höherer Aufwand dann. Aber es gibt Situationen, Übersetzungssituationen, wo man sich diesen Aufwand macht. Also ich denke schon, dass es relevant ist, auch für die berufliche Praxis. Und ich sehe auch einen zusätzlichen Gewinn in solchen Arbeitssituationen dadurch, wenn man mit jemand anderem seine Übersetzungen diskutiert, reflektiert man, glaube ich, stärker drüber. Ich mache in der Übersetzungslehre immer wieder die Erfahrung, dass Studierende sehr schnell zum Produkt springen, zu der Formulierung. Man fängt an, irgendeine Übersetzungslösung zu diskutieren, dann werden sehr schnell andere Vorschläge generiert. Was nicht so viel generiert wird, das sind Erklärungen und Begründungen. Warum habe ich das so gesagt? Warum findest du, dass man das so nicht sagen sollte? Ich denke, wenn man gezielt auf den Diskussionsprozess abhebt, könnte man diese Kompetenz stärken. Ich bin der Überzeugung, wenn man drüber reflektiert, wenn man Gründe nennen kann, warum sage ich das so, dass das zwar nicht kurzfristig, aber langfristig der translatorischen Kompetenz nützt.
Auf jeden Fall. Das ist eben, wie Sie gesagt haben, selbstkritisch mit dem eigenen Text, dem eigenen Produkt umgehen und eben begründen. Das ist teilweise auch gesunder Menschenverstand, der auf jeden Fall zur beruflichen Professionalität dazu gehört. Wo wir über den Arbeitsmarkt und die berufliche Erfahrung dann später sprechen. Herr Wiedmann, Sie, Ihr Kurs, oder der Kurs, den Sie anbieten, heißt Fachübersetzung und Post-Editing. Ein Thema, das an unserem Fachbereich ja immer präsenter wird, Post-Editing. Was bieten Sie an in Ihrem Kurs?
Wir wollen, dass die das versuchen, ob es möglich sein wird, die maschinelle Übersetzung und das Post-Editing in normale Fachübersetzungsübungen besser zu integrieren. Bisher machen wir es zumindest jetzt im Bereich Englisch so, dass wir bei den Fachübersetzungsübungen, also ich spreche jetzt speziell vom Master, dass wir da wirklich sehr stark in den Fokus auf dem Fachübersetzen haben, sozusagen mit dem leeren Blatt anfangen. Und wir haben auch verschiedene Übungen und Veranstaltungen zu den Bereichen maschinelle Übersetzung und Post-Editing. Allerdings machen wir das bisher nicht so, dass wir die kombinieren. Und in der Projektwoche wollen wir mal die Gelegenheit nutzen, das auszuprobieren, ob das sinnvoll ist. Und zwar mache ich das mit meinen Kolleginnen Katja Abels, Jennifer Vardaro und Karen Canfora zusammen. Und wir bieten sozusagen in der Projektwoche für mehrere Gruppen, und zwar im Master jeweils für Englisch-Deutsch-Technik, Englisch-Deutsch-Medizin und Englisch-Deutsch-Internet-Technologien sowie für Spanisch-Deutsch-Wirtschaft zusammen jeweils die Fachübersetzungsübungen an, die in den entsprechenden Master-Modulen verankert sind und werden dann aber in dieser Projektwoche nicht nur Fachübersetzen, sondern auch die Fachtexte aus den Themen, die wir jeweils haben, posteditieren. Und dazu bringen wir dann zusammen idealerweise also die Fachübersetzungskompetenz, die Arbeit im Translation Memory Programm und die Einbindung von maschineller Übersetzung bzw. dann Post-Editing im Endeffekt. Das ist eine ganze Menge und ich bin selbst auch tatsächlich gespannt, wie das funktioniert. Wir werden auch ein bisschen versuchen müssen, im Vorfeld schon Arbeiten auszulagern, also dass wir vor Beginn der eigentlichen Projektwoche, dass die Studierenden unter Umständen noch ein bisschen an ihren Vorkenntnissen arbeiten zu Themenprogrammen, zu maschineller Übersetzung, damit wir da versuchen, einen ähnlichen Stand zu Beginn der Projektwoche zu haben. Die Projektwoche selbst, die wollen wir so machen, dass wir gemeinsame Teile haben und da sehe ich auch einen wichtigen Aspekt der Kooperation unter uns Dozierenden, dass jede von uns quasi seine Kompetenzen einbringen kann und wir werden dann aufgeteilt zu den Bereichen Post-Editing-Vorgaben, Textsorten, vielleicht die Einbindung von maschineller Übersetzung, Themenprogramme, Risikomanagement und auch die Frage, für welche Texte lohnt sich das vielleicht, also ins Post-Editing zu gehen? So über den Bereich werden wir dann gemeinsame für alle diese Kurse, die da integriert sind, Angebote machen und werden dann aber in den Einzelgruppen jeweils wie üblich ein bestimmtes Semesterprojekt zu einem bestimmten Themenbereich haben, mögen das jetzt Datenbanken sein oder Herztransplantationen oder sowas und da die Texte in verschiedenen Übungen teils übersetzen, teils mit verschiedenen Vorgaben post-editieren, mit Terminologie, unter Umständen Style Guide oder irgendwelchen Übersetzungsrichtlinien arbeiten. Und haben dann idealerweise das zusammen, was auch in vielen Fachübersetzerarbeitsplätzen jetzt auch schon zusammenkommt, nämlich, dass man fachlich spezialisiert arbeitet, dass man im TM-Programm arbeitet, dass man sowohl Übersetzungen neu macht, als auch Matches aus dem Translation Memory vielleicht bearbeiten muss, als auch maschinelle Übersetzungen als Basis nimmt und die posteditiert. Ja. Das ist so ungefähr das, was wir uns vorstellen.
Sehr umfangreich und
relevant. Bin ich auch gespannt. Also da bin ich tatsächlich gespannt, ob das und wie das funktioniert. Aber ich sehe das positiv, weil ich denke, wir müssen auch, das ist ja auch eine Gelegenheit für alle Beteiligten auszuprobieren, wie wir die Lehre in der Zukunft gestalten und auch wie wir in der Zukunft gerade in diesem Fachübersetzungsbereich da wie wir da sozusagen mit diesen ganzen Neuerungen umgehen. Das ist schon, also das wird spannend, aber ich denke gerade auch dadurch, dass wir dann mit verschiedenen Sprachen arbeiten, ist das möglicherweise auch was modellartig sein könnte für andere Sprachen, dass man dann vielleicht das auch nochmal in eine andere Richtung ausbauen könnte, sofern das gut funktioniert.
Jetzt haben Sie ein Thema angesprochen. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft der Übersetzerausbildung bezüglich dieses Bereichs vor?
Ja, ich sehe, momentan sehe ich das als Prozess und bei uns ist es halt natürlich auch so, also wir bedienen natürlich wirklich ein sehr bestimmtes spezialisiertes Berufsfeld, gerade jetzt auch mit der Ausgangssprache Englisch, wo wir auch relativ stark in die Spezialisierung gehen. Und da denke ich, haben wir einfach auch Bedarf, wirklich für bestimmte Veranstaltungen und für bestimmte Bereiche, bei uns jetzt halt zum Beispiel mit dem Wahlpflichtbereich irgendwie, der mit Fachübersetzen zu tun hat, zu gucken, wie wir das, was in der Praxis gängig ist, irgendwie auch ein bisschen in die Lehre reinholen. Also da müssen wir halt, ich denke, das ist manchmal auch eine Gratwanderung, weil man, die Lehre ist natürlich was anderes als die Praxis, ja, und wir können, also so diese praxisnahe Lehre ist manchmal halt auch schwierig, weil die Übersetzungspraxis auch, oder ist häufig schwierig, ja, und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man sich nichts vormacht, aber man kann halt, ich denke, wenn wir bestimmte Sachen in den Veranstaltungen wie eine Art von Labor ausprobieren, dann kann das auch spannend sein und dann kann man auf der Basis sozusagen vielleicht den Bezug zur Praxis dann leichter herstellen. Es wird trotzdem so sein, wir werden jetzt in dieser einen Woche nur einen Bruchteil dessen übersetzen, was jemand zum Beispiel in einem Übersetzerpraktikum in einer Woche übersetzen würde. Aber ich
muss irgendwo
anfangen. Kolleginnen und Kollegen jetzt hier ja schon angeklungen, man muss einfach, ich glaube, man muss manchmal auch erstmal sozusagen tiefer reinschauen, bevor man sozusagen in die Masse oder in die Geschwindigkeit geht, ja. Und da müssen wir halt speziell versuchen, bei diesen sehr praxisorientierten Veranstaltungen da den Spagat gut hinzukriegen.
Das finde ich sehr gut. Ich finde, Sie haben recht bei dem, was Sie sagen. Und apropos tiefer reinschauen. Ich sehe, was du fühlst, wie Computer Emotionen entschlüsseln. Herr Schäfer, was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, also es geht um, wir fahren eigentlich, würde ich sagen, fast viergleisig. Zum einen saß ich 1999 in einem Vortrag von George Steiner und der hat damals gesagt, wer Computer nicht versteht, wird in der Zukunft Analphabet sein. Und ich dachte, der hat es ja wohl nicht mehr alle. Also ein Computer ist doch nur irgendwie eine Schreibmaschine mit irgendwie, keine Ahnung, einem Bildschirm, ne? Ich war natürlich sehr unbedarft damals und das heißt, es geht zum einen darum, den Studierenden die Datenverarbeitung und zwar von großen Datenmengen näher zu bringen. Also das heißt, wir werden in Python arbeiten und sie werden lernen, wie man Daten eben vorbereitet, wie man die in die Maschine reinfüttert und wie dann am Ende was rauskommt. Und insofern ist die Sentiment Analysis, auf Deutsch heißt das Gefühlsanalyse, aber ich finde Sentiment Analysis hört sich viel sentimentaler an und deshalb bleibe ich bei Sentiment Analysis, ist gewissermaßen auch nur ein Aufhänger, aber ein spannender Aufhänger, den wir aus mindestens drei, wenn nicht vier Perspektiven beleuchten werden. Also zum einen ist es hier sozusagen die der technische Aspekt, wie macht man sowas? Ja, das heißt, man hat einen Haufen Texte und möchte wissen, sind die positiv, sind die negativ? Viel sentimentaler und differenzierter wird es da eigentlich nicht wirklich. Aber genau, und das heißt, wir werden den Studierenden näher bringen, wie das funktioniert, wie sozusagen, wir werden unter die Motorhaube gucken, wie funktioniert das, wie können Computer das überhaupt, welche Algorithmen sind das, was für Modelle sind das und so weiter. Es ist noch nicht ganz entschieden, aber wahrscheinlich werden wir zum einen existierende Modelle dafür benutzen und zum anderen ist es zumindest in der Planung, dass die Studierenden eigene Modelle entwickeln. Der zweite Aspekt, wo alle Studierenden auch einen Einblick bekommen werden, ist, dass generell Emotionen in der Translationswissenschaft seit kürzerem auch stärker in den Vordergrund getreten sind. Das heißt, da gibt es Studien, die sich zum Beispiel angucken, wenn ich meinen Übersetzern, klassische Musik, die sehr positiv und sehr glücklich ist, vorspiele, während sie übersetzen, im Vergleich zu, wenn ich sehr negative, sehr traurige, sehr deprimierende Musik vorspiele, welchen Effekt hat das auf die Übersetzung und auf das Verhalten während der Übersetzung? Gleichzeitig spielen Emotionen auch da eine Rolle, wenn zum Beispiel Feedback zu den Übersetzungen geliefert wird. Wie fällt dieses Feedback aus und welchen Effekt hat das auf die emotionale Konstellation der Studierenden im Unterricht? Und welchen Effekt hat diese emotionale Situation auf die tatsächliche Übersetzung, die dann darauf folgt? Ne? Also gibt es Experimente, in denen sozusagen Fake Feedback gegeben wird, oder nicht Fake, aber also entweder positiv oder negativ, emotionsgeladen oder nicht. Und welchen Effekt hat das auf darauf folgende Übersetzung? Also auch da relevant für die Lehre. Dann gibt es Forschung zu den Persönlichkeitstypen. Also Myers-Briggs zum Beispiel ist ein altes System. Also da gibt es Dimensionen, in denen man Menschen einteilen kann. Also ist man eher der Intuitive oder eher der denkende oder gefühlsorientierte Mensch oder ist man eher mit der Wahrnehmung beschäftigt oder mit dem Konzeptuellen und so weiter. Und das hängt natürlich auch mit dem Emotionsstatus oder zusammen. Ne? Und wir haben zum Beispiel 2014 eine kleine Anzahl von professionellen Übersetzern haben diesen Test gemacht. Und wir hatten die Tippdaten, das heißt welcher Buchstabe, welche Taste wann gedrückt wurde. Und wir konnten mit Hilfe von maschinellem Lernen vorhersagen, nur auf der Grundlage des Tippverhaltens, welche Art von Mensch da jetzt diese Übersetzung produziert. Das heißt, also Persönlichkeitstypen hängen in der Kognitionswissenschaft natürlich auch mit den Emotionen, mit denen man arbeitet, zusammen. Das heißt, jemand, der eher, sagen wir mal, positiv eingestellt ist, reagiert natürlich auf diese Geschichten auch anders. Dann gibt es Forschung dazu, wie emotionsgeladene Wörter übersetzt werden, beziehungsweise wie das Verhalten, wie die behavioristische Reaktion auf emotionsgeladene Wörter ist. Und da gibt es zum Beispiel Forschung, die zeigt, dass negativ geladene Wörter anders verarbeitet werden als positiv geladene Wörter während der Übersetzung. Das heißt, das ist sozusagen die Forschung aus der Translationswissenschaft, die sich mit Emotionen befasst, die parallel läuft zu dieser Sentiment-Analyse. Dann werden wir Einblick bekommen in sozusagen die Kognitionswissenschaften und wie das Gehirn Emotionen verarbeitet. Natürlich konkret sozusagen auf die Sprachverarbeitung angewandt. Welche Gehirnregionen spielen da eine Rolle? Wie kann ein emotional geladenes Wort eben bestimmte Prozesse triggern? Dazu werden wir einen Einblick bekommen. Und der dritte Bereich ist die Untertitelung. Das heißt, wir werden eine Sentiment-Analyse von Untertiteln machen und da oder konkret werden wir uns Fragen stellen, zum Beispiel, wie unterscheidet sich sozusagen die Emotion des Ausgangstextes von dem des Zieltextes? Wie unterscheiden sich verschiedene Sprachen, also Zielsprachen untereinander? Gibt es da Unterschiede? Und das Ganze eröffnet natürlich viele Forschungsmöglichkeiten oder auch viele Fragestellungen, die damit behandelt werden können. Ne? Wenn man sich Übersetzungen zu einem ähnlichen Themenbereich aus verschiedenen Sprachen anguckt, hat die Ausgangssprache einen Effekt darauf, welche Emotionen sozusagen fördergründig gegenwärtig sind in dem Zieltext. Gibt es bestimmte Übersetzer, die bestimmte Emotionen, also wenn man sich die verschiedene Übersetzungen desselben Ausgangstextes von verschiedenen Übersetzern anguckt, Und dann kommen diese ganzen anderen Fragen. Ne? Ein Persönlichkeitstyp spielt dann möglicherweise eine Rolle. Also es ist auch hier wieder ein Experiment. Und wie gesagt, wir unterrichten, wir haben die ganze Bandbreite, also von Übung bis Hauptseminar zusammen. Zumindest ein großer Teil wird gesammelt stattfinden. Und dann splitten die sich auf in ihre eigenen Gruppen, wo das dann ja noch vertieft wird.
Genau. Sie haben auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ich habe im Bachelor oder eigentlich bisher noch mir nie Gedanken gemacht über, ja, wie meine Emotionen und meine Disposition, mein Übersetzungsverhalten oder auch mein Dolmetschverhalten verändern. Das ist sehr interessant. Das finde ich hervorragend. Das finde ich super. Cool. Vielen Dank, Herr Schäfer. Frau Makarska. Tourismus und barrierefreie Kommunikation, auch ein tourismusgebundenes Modul. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang mit Polnisch oder wie ist da Ihr Kurs aufgebaut?
Ja, es gibt keinen Zusammenhang mit Polnisch oder vielleicht auch. Es gibt keinen Zusammenhang mit Türkisch. Wir werden nicht sehr weit verreisen, sondern bleiben vor der Haustür. In Rheinland-Pfalz, das finde ich auch sehr interessant, dass Studierende, die entweder physisch bei uns sind oder tatsächlich nur jetzt aus ihren verschiedenen Heimaten zugeschaltet werden, sich ja eine ganze Woche intensiv in Rheinland-Pfalz bewegen werden. Die Idee für den Kurs ist so ein bisschen in Zusammenarbeit mit Martina Schrader-Knifki gekommen, weil sie seit etlichen Jahren schon das Tourismusmodul betreut. Und wir hatten letztes Jahr im Sommersemester in der Tourismusvorlesung bereits Gäste von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Ich musste jetzt den Namen vorlesen, um hier keinen Fehler zu machen. und wir haben über Unterschiedliches damals gesprochen, aber tatsächlich auch über barrierefreie Konzepte. Und interessanterweise kamen die Fragen zur Barrierefreiheit nicht von mir, sondern aus dem Publikum, von Studierenden. Und es handelt sich tatsächlich um Personen mit Hörbehinderungen, mit Personen, die entweder von Geburt an oder nicht sehen oder später erblindet sind. Wie können diese Menschen, die auch unter uns sind, wie können sie am Tourismusangebot vollständig teilnehmen? Und das Interesse kam sozusagen aus beiden Seiten. Von uns, weil es uns seit etlichen Semestern schon Jahren interessiert, wie die Übersetzer, Übersetzerinnen dort ja ganz konkret arbeiten können. Und auch von den Tourismusleuten, weil sie diesen Teil ja des Publikums auch für sich gewinnen können. Die Frage ist selbstverständlich, was wir in der Woche machen. Es werden jetzt gerade frisch erarbeitete Videos, das sind Informationsvideos, Werbevideos für das ja, Tourismuskonzept. Sie werden mit Untertitel für Personen mit Hörbeeinträchtigung versehen und mit Audiodeskription, also mit sie werden zu Hörfilmen für Personen, die nicht sehen können. Netterweise bietet Martina Schrader-Knifki auch eine kurze Einführung an, so dass der Zusammenhang zwischen den beiden Bereichen hier klar wird. Wir haben auch Gäste von der Tourismus GmbH dabei. Das heißt, den Wunsch hörte ich immer wieder von meinen Studierenden. Sie möchten an einem Übersetzungsprozess von Anfang an bis zum Ende teilnehmen, sozusagen von dem Auftrag bis zum fertigen Produkt. Und das wird tatsächlich in dieser einen Woche geschehen, vielleicht mit ein bisschen Vorarbeit und Nacharbeit. Beim Übersetzen im Bereich der barrierefreien Kommunikation werden Dreierteams gebildet. Das heißt, unsere Studierenden werden in eben solche Kleingruppen aufgeteilt und sie werden zu dritt an einem Film, an einem Kurzfilm, 3 bis 4 Minuten, nicht, dass sie sofort Angst bekommen, dass eine super Produktion sein wird. Nein, sie werden an einem solchen Kurzfilm zweifach arbeiten. Das heißt, zuerst tatsächlich die Untertitelung erstellen und dann die Audiodeskription Und am Ende werden alle wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß an den Endprodukten haben. Spannend für uns alle ist, dass es sprachenübergreifend ist. Wir bewegen uns nur im Deutschen. Das Angebot ist auch vom Studiengang unabhängig, sowohl für Bachelor- als auch für Masterleute. Und und es ist sowohl etwas, was man im Rahmen des Tourismusmoduls besuchen kann, als auch der Spezialisierung Literatur und Medien übersetzen. Und Martina Schrader-Kniefke bietet noch zusätzlich dazu eine Vorlesung. Sie nennt sich einfach vom barrierenfreien Tourismus zum Tourismus für alle. Die wird asynchron angeboten. Man kann sie zusätzlich zu der Projektwoche besuchen. Man muss es aber nicht. Man kann sich die Vorlesungen dann auch später anhören. Das Projekt biete ich nicht selber an, sondern ich habe zwei Helfer noch dabei. Wir sind zu dritt. Thomas Kemper ist noch dabei und Thomas Baumgart. Und wir haben uns es so überlegt, weil wir unsere Gruppen tatsächlich sehr intensiv betreuen möchten, dass wir jeweils 20 Personen aufnehmen können. Das heißt, 60 Leute in Germersheim dürfen in diesem Semester lernen, was Audiodeskription ist und Untertitelung für Personen mit Höreinschränkungen. So viel dazu.
Eine Frage jetzt eben genau zur barrierenfreien Kommunikation. Ist das ein neuer, produktiver Bereich in der Translationswissenschaft?
Es ist immer ein bisschen umstrittig zu sagen, dass etwas neu ist, wenn es schon 20 Jahre auf dem Markt ist. gerade, ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr feierte die Hörfilm-EV ihren 20-jährigen Geburtstag. Das heißt, Filme mit Audiodeskription gibt es schon so lange auf dem Markt. Die Barrierefreiheit im Bereich des Tourismus ist tatsächlich etwas relativ Neues. Und wir werden jetzt auf beiden Seiten etwas Neues erfahren. Das heißt, in Germersheim zum einen und in der Tourismus GmbH. Das ist zum ersten Mal, dass ein solches Projekt so breit vorbereitet wird. Und für die Übersetzer, Übersetzerinnen ist es tatsächlich etwas, was relativ neu ist und sich sehr, sehr spannend und dynamisch entwickelt. Also hier gibt's viele sehr interessante Arbeitsplätze auf jeden Fall.
Das ist sehr gut zu wissen. Das freut mich sehr. Ja, und barrierefreie Kommunikation ist eben ein immer wichtig werdendes Thema, worüber uns bestimmt auch Frau Hansen-Schirrer in ihrem Projekt mehr erzählen wird. Ich habe im letzten Semester beim Pro-Seminar von Frau Hansen-Schirrer teilgenommen, wo wir eben genau solche kleine Filme mit Untertiteln, mit verschiedenen, ja, wir haben verschiedene Formen der barrierenfreien Kommunikation untersucht. Und der Kurs von Frau Hansen-Schirrer Übersetzen und Dolmetschen in leichte Sprache ist, so wie ich das sehe, ein Anschluss auf dieses Pro-Seminar, Frau Hansen-Schirrer?
Ganz genau. Ja, wir bieten ein Projekt an, das mache ich zusammen mit Silke Gutermuth, das wir sowohl für den Bachelor als auch für den Master Translation und für den MAKD, also auch für den Masterkonferenz Dolmetschen, öffnen. Es ist ein Hauptseminar und ein Pro-Seminar und wir wollen hier tatsächlich auch verschiedene Gruppen zusammenführen, so wie das die Vorredner auch schon teilweise planen. Auch wir schauen uns die barrierefreie Kommunikation an, ähnlich wie das Vorgängerprojekt, aber hier nur einen sehr kleinen Ausschnitt, nämlich die leichte Sprache, Übersetzen und Dolmetschen in leichte Sprache. Leichte Sprache ist ein immer größer werdender Arbeitsmarkt auch für Übersetzer und tatsächlich neuerdings auch für Dolmetscher. Insofern ist das sehr interessant für uns. Unser Projekt wird aber eher forschungsorientiert sein. Es gibt verschiedene Regelwerke für leichte Sprache. Also leichte Sprache ist adressiert für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Das ist die primäre Zielgruppe. Und sicherlich wird sie auch genutzt von anderen Zielgruppen. Das werden wir uns dann genauer anschauen. Aber es gibt auch verschiedene Regelwerke zur leichten Sprache. Und hier wollen wir mal anschauen, korpusbasiert, welche Texte gibt es denn so, die schon publiziert sind im Web oder in Broschüren? Gibt es auch schon Verdolmetschungen, die man sich anhören kann? Und welchen Regelwerken entsprechen denn diese Texte? Und hier ist das Interessante, dass die Regeln teilweise so schwierig miteinander zu kombinieren sind, dass sie in Konflikt zueinander stehen. Wenn man etwas auf grammatischer Ebene vereinfacht, bedeutet das oft, dass man textlinguistisch etwas erschwert. Ne? Man muss etwas anreichern, man muss mehr erklären. Dadurch wird der Text schwieriger. Andererseits muss man Informationen selektieren. Das ist auch ganz spannend. Wie machen das die Übersetzer und die Dolmetscher? Und das wollen wir uns hier korpusbasiert genauer anschauen und die Texte erforschen. Wir nutzen dann am Ende der Woche eine Konferenz. Da gibt es nämlich am 27. und 28. Mai die International Easy Language Day Conference, die wir in Germersheim austragen. Das wird eine virtuelle Konferenz sein, aber wir organisieren die. Und wir möchten dann unsere Ergebnisse, unsere korpusbasierten Ergebnisse in einer Poster-Session digital an dieser Konferenz vorstellen, dem internationalen Publikum. Das ist, glaube ich, eine einzigartige Möglichkeit, die Studierenden da haben. Das wird in Teams geschehen. Keiner muss da alleine sprechen. Das wird auch in einer Poster-Session für Studierende geschehen. Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz interessant, dass man das zum Abschluss der Analysearbeit auch in dieser Form mal präsentieren kann.
Ja, das klingt sehr interessant. Eine Frage, die ich Ihnen auch stellen möchte, wie Frau Makarska, wie genau ist barrierefreie Kommunikation und leichte Sprache relevant für den Übersetzer, für den Dolmetscher der Zukunft?
Ja, das Thema leichte Sprache ist, ähnlich wie die Renata Makarska das schon beschrieben hat, auch schon ein älteres Thema. Das ist kein neues Phänomen. Das Netzwerk Leichte Sprache gibt es auch schon relativ lange. Auch im europäischen Rahmen gibt es die Initiative Inclusion Europe, sodass das auch kein neues Phänomen ist. Aber durch die Novelle des Behindertengleichstellungsgesetzes wird im Prinzip verlangt, dass alle Texte von öffentlichen Behörden in leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ein relativ junges Phänomen, das natürlich den Übersetzerarbeitsmarkt im Bereich für leichte Sprache extrem in Schwung gebracht hat, weil man plötzlich so viele Texte braucht und so wenige Experten für die Übersetzung in leichte Sprache hat, dass man tatsächlich jetzt die Ausbildungsinstitute anruft und fragt, wo sind denn die Leute, die das können? Und das Interessante ist, dass es sich hierbei meistens um Fachübersetzung handelt, weil es sind oft fachlich extrem schwierige Texte, komplexe Texte, die in leichte Sprache übersetzt werden müssen. Das Dolmetschen in leichte Sprache ist ein noch neueres Phänomen. Eigentlich ist die leichte Sprache eine Varietät der Schriftlichkeit, die war auch als solche gedacht. Und man merkt aber neuerdings immer mehr, dass bei Veranstaltungen, die vom Bundessozialministerium organisiert werden, Konferenzdolmetscher beordert werden, die in leichte Sprache dolmetschen. Aber auch im Bereich Community Interpreting ist das immer interessanter, wenn man nämlich die Sprachenpaare nicht zur Verfügung hat, was die Dolmetscher angeht. Also wenn man keine Dolmetscher findet für die Sprachenpaare, die man braucht. Und dann versucht man es gerade mit Migranten und so weiter mit dem Dolmetschen in leichte Sprache. Insofern ist das für den aktuellen Arbeitsmarkt ein sehr wichtiges Phänomen, das wir auch beackern sollten.
Auf jeden Fall. Eine letzte Frage. Die Zusammenarbeit mit oder im Rahmen des International Easy Language Day Conference, die in Germersheim stattfindet, wie sieht die aus? Also wird jetzt ein Poster erstellt und wird es auch dort vorgestellt oder was ist, können auch Studierende zum Beispiel am International Easy Day Language Day teilnehmen? Wie ist da der Zusammenhang?
Ja, ganz wichtige Frage. Natürlich wollen wir es den Studierenden ermöglichen, an dieser Konferenz teilzunehmen. Das wird kostenlos der Fall sein. Das ist mittlerweile, wissen wir, eine Konferenz mit nahezu 40 Beiträgen international aus aller Welt. Das heißt, das Thema leichte Sprache ist überall im Kommen und wird auch überall beforscht. Das ist ganz interessant. Wir haben Beiträge aus Finnland, aus den Niederlanden, aus aus ganz unterschiedlichen Sprachgebieten auch. Und umso interessanter ist es für unsere Studierende, daran teilzunehmen und dies sowohl passiv als Hörende, als Diskussionsbeitragende, aber eben auch aktiv mit ihrem eigenen Poster dies zu tun und in den Austausch zu kommen. Ne? Also, dass man tatsächlich auch mit Forschenden in diesem Bereich reden kann, dass man sich da austauschen kann. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Möglichkeit, dies zu tun. Wir planen auch, Vorträge in leichte Sprache verdolmetschen zu lassen. Und zwar wird die Konferenzsprache eigentlich Englisch sein. Und wir rechnen aber damit, dass wir deutschsprachiges Publikum aus der Zielgruppe haben werden, sodass wir für einige der Vorträge auch Dolmetschen in leichte Sprache anbieten werden, auch Skripte in deutscher leichter Sprache. Und ich bin sehr gespannt, wie heterogen das Publikum sein wird. Die Einladung spreche ich im Übrigen auch für alle Dozierenden aus. Das ist nicht nur an Studierende gebunden. Wir werden in den nächsten Tagen auch ein Programm rundschicken und freuen uns über alle FTSK-Mitglieder, die an der Konferenz teilnehmen.
Sehr gut. Jetzt sind wir einmal durch mit all unseren Gästen und all den Kursen, die angeboten werden. Einige wurden aber noch nicht erwähnt. Frau Hansenscherer, können Sie da noch ein, zwei Sachen sagen?
Ja, wir haben insgesamt 11 Projekte. Ich freue mich, dass die Projektwoche so tollen Anklang gefunden hat. Und ich möchte ganz kurz etwas zu den 4 Projekten sagen, die jetzt hier leider gar nicht vertreten sein können, aber die Sie im Internet dann auch finden können. Dazu werden wir vielleicht ganz am Ende noch was sagen. Also ganz kurz, wir haben ein Projekt zum Neugriechischen. Christos Kavoun ist der Ansprechpartner. Anwendungen der intralingualen Übersetzung im Griechischen heißt das Projekt. Und hier geht es ähnlich wie in der leichten Sprache, in dem Projekt, das ich eben vorgestellt habe, auch um das intralinguale Übersetzung und zwar aus zweierlei Perspektiven. Zum einen für das Übersetzungspaar Altgriechisch-Neugriechisch, das wird da näher beleuchtet. Und zum anderen geht es auch um die intralinguale Übersetzung in einfache Sprache. Einfache Sprache ist eine Sprachvarietät, ähnlich wie die leichte Sprache, die simplifizierend wirkt und das wird in diesem Projekt auch näher beleuchtet. Die Projekte finden statt mit Partneruniversitäten in Athen und Korfu. Das wird also ganz spannend werden. Ein weiteres Projekt bietet Frau Hirsch an im Fach Spanisch. Da geht es um Fachübersetzen Recht und Wirtschaft. Und Frau Hirsch wird in diesem Projekt sich einen Weg mit den Studierenden suchen durch das Labyrinth der europäischen Institutionen. Die europäischen Institutionen sind für uns als Übersetzer und Dolmetscher ein wichtiger Arbeitgeber, aber auch immer wieder wichtig als Übersetzungsobjekt, dass wir uns da auskennen. Und das Projekt wird sprachlich auf die europäischen Institutionen eingehen, indem es sich Fachtermini erarbeitet, falsche Freunde vermeidet. Es wird politisch die europäischen Institutionen beleuchten und eben auch die berufspraktische Perspektive einbringen. Dann haben wir ein kulturwissenschaftliches Projekt aus dem Fach Englisch. Hier sind die Ansprechpartnerinnen Jutta Ernst und Alison Martin. Da geht es um Magazines and Avantgarde Cultures. Das ist ein Phänomen, das uns eigentlich alle betrifft, nämlich Zeitschriften lesen. Und das ist auch in der amerikanistischen und anglistischen Forschung sehr, sehr bedeutsam. Und in diesem Projekt werden sich Avantgarde-Magazins angeschaut, also Zeitschriften, die in Nischen entstanden sind, die einen eher reduzierten Leserkreis haben und aber eben auch, welche Auswirkungen und welche Wirkungen diese Zeitschriften in einem breiteren Umfeld haben. So viel dazu. Und dann haben wir noch, last but not least, ein Projekt, das heißt Untertitelung aus dem Deutschen. Und das wird angeboten von Donkey Rally. Und hier geht es, wie es das Projekt im Prinzip auch schon aussagt, um die Untertitelung, um Untertitelungsprojekte aus dem Deutschen in verschiedene andere Sprachen. Donkey Rally hat in seinem Beschreibungstext erwähnt, aus dem Deutschen ins Französische, ins Spanische oder ins Englische. Und hier sollen die Studierenden in kleinen Gruppen verschiedene Filmausschnitte, Videoausschnitte untertiteln, Erfahrungen dabei sammeln und die Anwendung sowohl linguistischer als auch kultureller Normen erlernen und reflektieren. Ja, so viel dazu. Das sind unsere 11 Projekte. Nähere Infos findet man in dieser Broschüre, die Sie schon mehrfach erwähnt haben, Herr Kappners. Und die ist auf unserer Webseite verlinkt. Das heißt, wenn man auf die FTSK-Webseite geht, findet man dort einen Infotext zur Projektwoche und dort ist diese kleine Broschüre auch zu finden mit Kurzbeschreibungen und Ansprechpartnern aller Projekte. Und natürlich sind die einzelnen Kurse, die in die Projekte eingepflegt sind, auch in Jugustine zu finden und Sie können sich ganz regulär in Jugustine zu diesen Kursen anmelden.
Genau, ab nächster Woche. Und hoffentlich läuft auch die Projektwoche sehr gut und auf jeden Fall sind sehr interessante Beiträge darin vertreten, Kurse eher. Das Ziel wäre es ja dann jedes Jahr, jedes Semester so eine Projektwoche zu organisieren?
Genau, also wir werden nach der Projektwoche mal bei allen Dozierenden und auch bei den Studierenden nachfragen, wie das so geklappt hat, wie sie die Projektwoche gefunden haben, ob das eine zukunftsträchtige Perspektive sein kann. Und das wäre dann der Plan, dass wir die Projektwoche nachhaltig umsetzen und auch in Folgesemestern organisieren. Ja, vielleicht sogar dann auch mit größeren Projekten, mit noch interdisziplinäreren Projekten, mit weiteren Sprachen, vielleicht sogar in Kooperation mit Mainzer Kollegen. Das wäre durchaus auch denkbar. Das ist tatsächlich jetzt als Experiment, als Testballon zu verstehen, der aus meiner Perspektive jetzt schon toll angelaufen ist mit so vielen Projekten. Und wir würden das sehr, sehr gerne weiterführen. Um aber nicht nur hier über Lernen und Lehren zu sprechen, haben wir uns überlegt, dass wir die Dozierenden und Studierenden auch gerne noch zu einem, zum Biertrinken einladen würden, oder Moritz? Wie würdest du das?
Ja, also es muss nicht unbedingt Bier sein. Es können auch andere alkoholträchtige Getränke sein.
und auch antialkoholische Getränke können
das natürlich auch sein. Ja, die Idee ist, dass wir eine Gipfelparty feiern, natürlich im digitalen Raum, wahrscheinlich. Und allerlei Überraschungen da auch noch bereitgehalten werden und auch in Kooperation mit den Studierenden. Das ist die Idee. Ja.
Genau, Gipfelparty mittwochsabends würden wir gerne so ein Event machen. Wir werden da eine E-Mail noch rundschicken und alle, also sobald sich die Studierenden angemeldet haben, wissen wir ja, wen wir ansprechen und wie wir die Studierenden auch erreichen, nämlich über die Jugustine-Rundmails. Und dann werden wir diese Einladung aussprechen. Und wir würden uns freuen, wenn wir da auch schon zum Austausch und treffen und plaudern uns treffen könnten. Das wäre super.
Das klingt sehr schön, Gipfelparty. Freue mich schon.
Bergfest. Wir feiern ein Bergfest.
Genau. Okay, gut. Kommen wir jetzt zu unseren Quick Questions. Die Tradition am FTS-Cast, wo ich Ihnen eben kurze Frage stelle. Frau Dingfelder-Stone, belgische Waffeln oder Krebs mit Accent Circumflex?
Niederländische Puffertjes wäre mir ehrlich gesagt am liebsten, aber wenn ich die nicht kriege, dann nehme ich auch gerne die belgischen Waffeln.
Auch sehr lecker. Herr Schäfer, Universalübersetzer im Ohr oder Beherrschen aller Sprachen?
Schwierige Frage. Universalübersetzer im Ohr oder Beherrschen aller Sprachen? Ich würde sagen, die eine Sprache. Selbst die eine Sprache beherrscht man nie.
Mhm. Sehr philosophisch. Also doch,
eine Sprache lässt sich nicht beherrschen. Es ist immer ein Dialog zwischen dem Beherrschtwerden durch die Sprache und momentaner Kontrolle über diese. Also von Beherrschen kann hier nicht die Rede sein.
Okay, darüber reden wir nochmal vielleicht, eben bei der Gipfelparty. Frau Hagemann, Urlaub am Mittelmeer oder in den Alpen?
In den Alpen.
Das Mittelmeer ist zu heiß. Aber es ist genau das, was wir wollen eigentlich. Genau diese schöne Wärme. Egal, in den Alpen ist auch schön. Ich war früher professioneller Skifahrer, ich kann das voll verstehen. Frau Makarska, Maultaschen oder Pierogi?
Ich glaube doch lieber ein Salat.
Okay. Herr Wiedmann, Musik oder Bier oder beides gleichzeitig?
Gerne beides.
Hoffentlich auch bald im Amadeus.
Wir werden sehen.
Frau Wolfgarten, Fahrradfahren oder Motorradfahren?
Definitiv Fahrradfahren.
Und schließlich Frau Hansenscherer, Musik auf CD oder streamen?
Streamen. Bei 3 Kindern keine andere Wahl.
Sehr gut. Vielen Dank zusammen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier teilzunehmen und über die Projektwoche zu sprechen. Es waren alles sehr interessante Beiträge. Ich freue mich schon dann, zwischen dem 25. und 29. Mai bei einem Ihrer Kurse teilzunehmen. In diesem Sinne, vielen Dank. Frohe Semesterferien, frohe vorlesungsfreie Zeit noch übrig bleibt. Und bis dann. Ciao.
Dankeschön. Ja,
vielen Dank auch.
Tschüss. Danke. Tschüss.